den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Dass Richard Strauss in den Jahren der Weimarer Republik der in Deutschland meistgespielte zeitgenössische Opernkomponist war, bedeutete nicht, dass alle seine Uraufführungen große Erfolge wurden. Seiner bürgerlichen Komödie Intermezzo beispielsweise, mit der sich der Komponist selbst zum 60. Geburtstag beschenkte, war kein durchschlagender Erfolg beschieden. Zu den Kritikern dieses Werkes zählte nicht nur Strauss etatmäßiger Librettist Hugo von Hofmannsthal, der des Komponisten Versuch, diesmal selbst den Text zu seiner Oper zu verfassen, für wenig gelungen hielt. Auch der Kritiker Rudolf Philipp, der am 13. November 1924 im Hamburger Anzeiger die hanseatische Erstaufführung des wenige Tage zuvor in Dresden welturaufgeführten Opus besprach, empfand Intermezzo eher als Peinlichkeit. Wie Strauss hier seine eigene Ehe auf die Bühne brachte und warum das dem Rezensenten viel zu privat war, erläutert uns Frank Riede.
Strauss Intermezzo, Erstaufführung im Stadttheater von Rudolf Philipp. Soll der Kunstkritiker die Angelegenheit des Straußschen Intermezzo wirklich ernst nehmen? Tut er recht daran, nach streng ästhetischen Grundsätzen und von musikdramatischem Standpunkte aus die, Zitat, bürgerliche Komödie, Zitat Ende, pedantisch unter die kritische Lupe zu nehmen? Man würde die Entgegnung Tante Brue pour une omelette gern und billig hinnehmen, man würde über die harmlose Affäre einfach zur Tagesordnung übergehen. Hätte Strauss so viel Geschmack und Feingefühl besessen, das Werk, das eigentlich eine ganz intime Familiengeschichte widerspiegelt, das im Grunde genommen nur ein scharf umrissenes Spiegelbild seiner Gattin Pauline hervortreten lässt, vielleicht anlässlich seines 60. Geburtstages einem kleinen, trauten Kreis lieber Freunde und Verwandten vorführen zu lassen. Aber Strauss selbst betrachtet und behandelt das Intermezzo nicht als kleines Intermezzo seines Schaffens. Er wehrt sich nicht dagegen, dass der Komödie Uraufführung als Abschluss der Dresdner Strauss-Festwoche mit allem möglichen Pomp und Tamtam vor sich geht. Er schickt das Opus jetzt in alle Welt und scheut sich nicht, im langen, fünfseitigen gedruckten Vorwort von einem in seiner Komödie versuchten neuen Stil weitschweifig zu reden. In der Anbahnung eines dem modernen musikalischen Lustspiel entsprechenden Palando-Stils, in dem Versuch einer Weiterentwicklung des Recitativo Accompagnato der italienischen Oper, in dem Bestreben, eine natürlich flüssige Behandlung des Dialogs zu finden, wird man Strauss ehrlich und gut gemeinten Absichten und Ziele, seinen beweglichen Geist und seinen nie ermattenden Willen zu berechtigten Neuerungen gewiss nicht verkennen. Aber ich kann mir nicht helfen. Er hätte dann weit besser daran getan, für sein beabsichtigtes neues Stilsystem die Textunterlage sich nicht selbst zu verfertigen. Vom künstlerischen Standpunkt aus betrachtet kann einem doch die Straußsche Familienangelegenheit vollkommen gleichgültig sein. Was bedeutet das Buch, der Text, Dichtung ist hier wohl vollkommen unangebracht, aber als Ding an sich? Da muss man dann offen gestehen, etwas Platteres, Trivialeres, Banaleres und Simpleres kann man sich kaum noch vorstellen. Schwächlichste Gartenlaube, wässerigste Malet. Genau genommen Puppenkomödie, in der die Figuren ganz willkürlich wie am Draht gezogen werden. Jetzt kommen gewiss die 7x7 Weisen und erklären, Strauss wollte absichtlich die Alltäglichkeit, die von allem alten Opernballast vollkommene Unbeschwertheit. Dafür brauchte er auch Derbheit, Grobheit, die echte Natur und Natürlichkeit der gewöhnlichen, um nicht zu sagen ordinären Umgangssprache. Lässt man Letzteres bedingungsweise gelten, so sieht man doch nicht ein, warum denn für den neuen komischen Stil nicht eine wirklich geschickt erfundene, sich logisch gut aufbauende, fesselnde und humorkräftige Fabel herhalten sollte. Die ewig zänkische, nervöse, geifernde, polternde, kochende, übersprudelnde Pauline, Christine, dieser von Langeweile strotzende Baron Lummer, die schon etwas vertrottelten Skatbrüder und der ganz unpersönliche, sich niemals entwickelnde Hofkapellmeister Storch alias Strauß, das ist im Niveau eine Zumutung, die, wenn man auch die ehrlichen künstlerischen Neuerungsabsichten des Tondichters richtig zu erkennen und zu würdigen versucht, einem schließlich doch höchst fatal auf die Nerven fällt. Und was nun den musikalischen Stil betrifft, so muss ich ehrlich bekennen, dass Strauss mit der in Anwendung gebrachten Palando-Weiß ein wirklich brauchbares musikalisches Neuland bis jetzt noch nicht entdeckt hat. Gleich in der ersten Szene, wenn Christine in ihrer pöbelhaften Manier anhebt, »Anna, wo bleibt denn die dumme Gans?« spürt man schon, dass die dialogisierte Form der Singstimme sich mit dem Orchester doch nicht genügend assimiliert und amalgamiert, ganz abgesehen davon, dass der Teil der Zuhörerschaft, der von dem Text keine Ahnung hat, es viel lieber sähe, wenn viele der Worte regelrecht gesprochen würden. Auf die Dauer wirkt auch auf den geübten, kultivierten Hörer das System ermüdend und monoton. Dass Richard Strauss, zweifellos immer noch der bedeutendste Tonsetzer der Zeit, der außerordentliche Könner, der gewaltige Techniker und geniale Farbenmischer in der kammermusikalischen Spezies, Wunderbares zu leisten fähig ist, haben wir schon in seiner Ariadne erlebt. Hier, in seinem Intermezzo, gibt er von den artistischen Dingen abgesehen sein Bestes in den zahlreichen von Geist, Witz, Sprühsinn und glänzenden Einfällen zeugenden Zwischenspielen. Strauss' schönste Seite, sein echt lyrisches Empfinden, sein heißer Gefühlsüberschwang, seine ganze musikalische Seele, kommen leider nur zweimal zur breiteren Entfaltung. In dem Monolog, der sich nach ihrem Gatten sehnenden Frau Christine in Astur und im Schlussduett, wo auch das Orchester die bekannten glänzend schimmernden, glühenden Farben der Straußschen Palette annimmt. Inwieweit das Intermezzo nach der Gefühlsseite als Taktlosigkeit anzusehen ist, hängt bei jedem wohl ganz von der dem Werk gegenüber eingenommenen Einstellung ab. Übrigens haben wir schon damit sattsam genug, von den Nachfahren unserer Musikheroen wie Schubert, Schumann usw. auf die Bühne gezerrt zu sehen. Vielleicht wollte Richard Strauss vorbeugen und zog es vor, mit eigenen Mitteln und aus eigenen Kräften sich und seiner Pauline bei Lebzeiten schon auf der Bühne ein Denkmal zu setzen. Aber ich glaube bestimmt, alle seine anderen Werke, vor allem Elektra, Rosenkavalier und Ariadne und vorzüglich die symphonischen Tondichtungen, werden das leider stark kitschige Intermezzo überleben. Und die Sinfonia Domestica wird noch gespielt werden, wenn kein Mensch mehr an die Opera Domestica, an das Intermezzo, denken wird. Hier verschaffte eine auf stattlicher Höhe stehende Aufführung dem Intermezzo insbesondere nach dem zweiten Akt die gewohnten lärmenden Premierenerfolg. Mit sehr vielem Fleiß und mit größter Sorgfalt war das Werk von Pollack und Saxe vorbereitet worden. Pollack, der berufene Strauss-Interpret, brachte mit seiner außerordentlichen Einfühlsamkeit Stil und Eigenart des Werkes zum glücklichen Erklingen. Intendant Saxe, mutig gegen alle technischen Schwierigkeiten ankämpfend, hat bei uns das Problem des schnellen Wechsels der häufig nur einige Minuten währenden Bilder glänzend gelöst. Und die Bilder selbst atmeten im Allgemeinen frisches Wesen und Leben und überzeugten durch die hier sehr angebrachte Schlichtheit und Natürlichkeit. Nur die Tanzszene könnte auf einen noch einfacheren Grundton gestimmt werden. Fräulein Falk stattete die Christine mit dem blendenden Reiz ihrer jugendfrischen Stimme aus. In der famosen Darstellung konnte sie in einigen Szenen noch nicht immer ganz vom Theater loskommen. Sie würde gut daran tun, die Ausbrüche ihres Temperaments, die Sforzandi, ihres keifenden Tons etwas zu mäßigen. Dekler, in Haltung und Spiel ein nicht scharf genug charakterisierender Kapellmeister Storch, sang mit edler Wärme und echter Vornehmheit. Trefflich, weil durchaus echt, war die Anna der Frau Singler. Die kleineren Partien waren bei den Herren Bollmann, Schwarz, Lofing, Gutmann, von Scheid, Taubert gut aufgehoben. Das Orchester gab eine Prachtleistung, sowohl im Schmuck der kammermusikalischen Feinheit als auch im hinreißenden Schwungausdruck der leidenschaftlichen und lyrischen Episoden.
Bester.
Das war's vom Verriss. Eure Kritik an unserem kontinuierlichen Projekt könnt ihr über aufdentaggenau@posteo.de loswerden. Vielen Dank und bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.